Ich habe ganz am Anfang der Pandemie mich einmal noch kurz aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Leute, ich bin der große Vitamin-D-Papst und wenn ihr genügend Vitamin-D habt, dann werdet ihr auch diese Grippe überleben. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass das ein Design des Virus war und was noch alles drumherum war.
Ich kann immer nur das Buch von Robert Kennedy empfehlen. Da gibt es eine Abhandlung über die Entstehung von HIV respektive AIDS. Da hat Pfizer letztendlich auch nichts anderes gemacht, als eine Krankheit zu erschaffen, die sie später wieder behandelt haben.
Hat erhebliche Konsequenzen gehabt. Es hat Freundschaften zerstört, Familien zerstört, die Nation gespalten. Es geht um die Pandemie, Covid-19-Infektionen, Covid-19-Impfungen und das, was um dieses Thema herum sich ergibt. Also ein ganz relevantes Thema und ich begrüße ganz herzlich den Kollegen Helmut Sterz und den Stefan Hockerts, beide Toxikologen mit jahrelanger Erfahrung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und für die Einladung vor allen Dingen.
Ja, merci. Du hast hier, Jörg, jetzt eine Ballung toxikologischer Expertise, die es auf dieser Welt kaum noch gibt. Denn Toxikologen sterben aus und wir sind so ein Rest der Spezies, die noch übrig bleibt.
Ja. Daher nochmals vielen Dank, dass wir das geschafft haben zusammen. Ich habe ganz am Anfang der Pandemie mich einmal noch kurz aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Leute, ich bin der große Vitamin-D-Papst und wenn ihr genügend Vitamin-D habt, dann werdet ihr auch diese Grippe überleben. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass das ein Design des Virus war und was noch alles drumherum war und habe dann im Gegensatz zum Stefan gekniffen und die Klappe gehalten und habe dadurch in diesem Land überlebt, wenn auch nicht ganz glücklich. Und jetzt fängt man langsam an, Dinge aufzuarbeiten, wobei die Politik immer wohl noch nicht bereit dazu ist. Und umso wichtiger ist es, von euch Informationen zu bekommen, wo ihr nun wirklich Experten sein sagen könnt, das sind Fakten und das sind irgendwelche Stories, die irgendjemand erzählt aus irgendwelchen Gründen, die über die wir dann auch nochmal sprechen können. Vielleicht fangen wir mit Helmut, mit dir an, dass du kurz sagst, was du in deinem Leben getrieben hast und was dir die grauen Haare gemacht hat.
Die grauen Haare, das ist das Alter. Also, ich habe Veterinärmedizin studiert, in Virologie bin ich promoviert und dann habe ich 35 Jahre Toxikologie in der Arzneimittelbranche durchgeführt. Und es waren immer Firmen, die mit Humanmedikamenten zu tun haben. Also, ich als Tierarzt habe dann versucht, die neuen Medikamente so sicher wie möglich zu machen vom Standpunkt der präklinischen Forschung, also Toxikologie.
Ja, das Stichwort Sicherheit. Ja, kommen wir später noch mal drauf. Stefan, kurz zu dir.
Ja, von Ursache, also ursprünglich Biologe, habe also Biologie studiert, habe dann ja meine Doktorarbeit zum Thema der Immunologie gemacht, also ich war noch weit weg von der Toxikologie. Man habe 1999, nee, viel früher, 86 promoviert, 99 den Sprung dann gemacht in die Toxikologie, indem ich beide Fächer miteinander verbunden habe, zum Leidwesen der klassischen Toxikologen. Die hatten sich gerade von der Gentoxikologie erholt und habe dann die Immuntoxikologie aufgebaut. Das war letztendlich mein Claim to Fame. Mit wenigen anderen Kollegen aus Frankreich und den USA habe ich letztendlich diese Wissenschaft mit begründet, woraus dann ja auch eine ICH-Guideline wurde. Immuntoxikologie, ein Thema, was mich bis heute verfolgt, was natürlich auch mit Impfungen zusammenhängt. Da sind wir gleich auch beim Thema. Und die Immuntoxikologie ist eben etwas ganz Besonderes, weil sie zwei Wege der Toxikologie beschreibt. Auf der einen Seite beschreibt die Toxikologie, so wie Helmut das über viele Jahre in der Industrie gemacht hat, die Schäden, die wir anrichten durch eine Substanz, die wir entweder zu uns nehmen oder gespritzt bekommt, Zellschäden, Schäden an verschiedenen Organen, ist ja eine sehr, sehr weite Wissenschaft. Deshalb ist sie auch im Aussterben. Man muss sich mit allen Organsystemen auskennen. Man muss sich in der Chemie auskennen. Das ist schon mühselig. Die Immuntoxikologie hat da etwas Besonderes. Sie kann auch beschreiben, das ist die duale Funktion, die Schäden, die durch ein Organsystem ausgelöst werden. Also wenn wir an Autoimmunität denken zum Beispiel, die ich über eine Überaktivierung des Immunsystems erreichen kann, da bekomme ich dann Überreaktionen. Auch das ist Toxikologie, aber eine ganz andere, wie wir sie ursprünglich kennen. Ursprünglich ist es ja nur den Schaden durch die Substanz, respektive was dann an den Organsystemen passiert. Und hier ist ein Organsystem in der Lage, selbst massiv Schäden anzurichten. Das ist, denke ich, da sind wir jetzt nun eigentlich schon mitten im Thema, denn das ist genau das. Helmut, da hast du ja auch ein interessantes Buch drüber geschrieben, übrigens. Das, was uns jetzt bei dieser Corona-Spritze sehr beschäftigt, ist die Schäden, die auch durch das Immunsystem hervorgerufen werden.
Also das Immunsystem hat ja in den letzten Jahren extremen Zuwachs an Wissen erhalten. Das war früher so eine kleine Schlägertruppe, die ein paar Viren platt gemacht hat. Inzwischen wissen wir, dass es ein komplexes Steuerungsorgan in unserem Organismus ist. Und wenn da Einflüsse reinkommen, dass das aus dem Ruder läuft, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Ich
Wir
möchte.
anmerken, Jörg, ich möchte dich ganz kurz unterbrechen. Wir wissen vom Immunsystem bis heute fast nichts. Wir
Okay.
kratzen an der Oberfläche. Also deshalb möchte ich so ein bisschen auch unseren Zuschauern sagen, worüber wir hier reden. Wir kratzen an der Oberfläche. Und wenn ich mich entsinne, als ich studiert habe, da waren wir bei IL-1, 2, 4, maximal 10. Heute sind wir bei IL, ich weiß nicht, 38, ich habe den Überblick verloren. Also wir sind immer noch sozusagen in der Exploration eines Systems, was unglaublich regulatorisch auf- und abbaut. Und wir haben noch fast nichts davon verstanden, um das mal ganz klar zu sagen.
Kurze
Ja, ich
Erklärung,
glaube, es gibt auch
was du
ganz,
gedacht hast. Entschuldigung.
Entschuldigung, es gibt auch ganz wichtige Interaktionen zwischen dem Immunsystem und zum Beispiel dem Gehirn. Und auch das wissen viele nicht. Und was da dann passieren kann, das kann uns der gute Stefan sicher erklären.
Ja, also nochmal kurz, IL, was der Stefan gerade gesagt hat, Interleukine sind Botenstoffe. Und wie er sagt, wir entdecken laufend neue Botenstoffe. 36 Euro sind wir jetzt oder noch mehr. Ja,
Ich weiß es nicht mehr.
diese Botenstoffe braucht der Körper, um in die Kommunikation unter den verschiedensten Organen und Systemen zu treten. Und wenn diese Botenstoffe fehlen oder falsch produziert werden, dann haben wir ein Orchester, wo lauter Misstöne drin sind. Und dann kommt da eben keine Musik mehr raus, die für das Ohr oder den Körper interessant ist. Ich möchte am Anfang vielleicht mal ganz kurz ein Statement machen. Was ist denn aus eurer Sicht heute zu dieser Wunderwaffe Covid-19-Impfung zu sagen? Die ist ja toll angekündigt worden. Was ist davon übrig geblieben? Wie schätzen wir diese Substanz oder diese Maßnahme heute ein? Helmut.
Ja, es gibt sehr viele Meinungen dazu. Meine Meinung, die nicht auf eigenem experimentellem Wissen beruht, ist folgende. Es ist, glaube ich, nachgewiesen, dass dieses sogenannte Virus künstlich ist. Und wir wissen, dass Forscher wie Ralf Baric jahrelang an Coronaviren geforscht haben, auch Patente drauf haben. Und sich dann offensichtlich zusammengetan haben mit Forschern aus Wuhan, um eine, sagen wir mal, Biowaffe zu entwickeln. Wobei diese Biowaffe nicht, natürlich nicht dazu geeignet war, einen Krieg zu führen, jedenfalls nicht mit einem Feind. Man konnte sie eventuell so hintrimmen, dass man eine Grippe damit auslösen konnte, die dann bei der eigenen Bevölkerung zu Angst und Schrecken führte, wenn man sie entsprechend pushte durch Maßnahmen und Propaganda. So sehe ich das und dass die Vakzine dazu, in Anführungszeichen natürlich nur Vakzine, die basiert ja dann eben auch auf diesen Modifikationen an diesem sogenannten Virus. Und diese Vakzine wurde gleich mitgeliefert, damit man diese schreckliche Krankheit behandeln konnte oder verhindern konnte. Und damit hat man eigentlich aber nur Schaden angerichtet.
Das heißt, die Vakzine, die man propagiert hat als die Rettung, war keine Rettung, sondern
Nein.
war ein weiterer Schaden obendrauf.
Ja, denn
Ich
das
möchte.
Virus hat wahrscheinlich sehr viel weniger geschadet als die sogenannte Therapie.
Okay, Stefan.
Entschuldigung. Ich habe das auch letztens in meinem Kanal erwähnt. Helmut, nimm es mir nicht übel. Ihr spricht immer von Impfung. Ihr spricht auch in eurem Buch von Impfung. Und es ist definitiv keine
Ja.
Impfung.
Ja.
Ich weiß, Wort, was du jetzt benutzt. Und aber ich habe das zu Charlotte auch schon gesagt. Du hast ja mit Charlotte zusammen das Buch da in diese Richtung geschrieben. Und es kommt immer wieder das Wort Impfung vor. Impfung ist genau definiert von Seiten der WHO oder besser gesagt war definiert. Die haben es jetzt geändert. Natürlich, sie ändern die Definition, wie es ihnen passt. Deshalb greife ich mal gern zurück auf Definitionen von, sage ich mal, 2015. Da war die Welt zwar auch noch nicht in Ordnung oder nicht mehr in Ordnung, aber etwas besser war sie vielleicht schon. 2015 oder 2010 hat die WHO Impfung ganz klar definiert. Und zwar als die Gabe einer Substanz, eines abgeschwächten Erregers oder Toxins, ne, also Tetanus-Toxin zum Beispiel, auf welches das Immunsystem direkt reagiert, also ein Antigen. Die mRNA ist kein Antigen. Ich glaube, ich werde nicht müde, das in die Welt zu rufen. Die mRNA ist eine physiologische Substanz, auch wenn sie modifiziert worden ist, ist eine physiologische Substanz, die vom Immunsystem in keinster Weise erkannt wird. Das Immunsystem interessiert sich nicht für mRNA. Erst in unserem Körper, durch die Vergewaltigung der Zelle, durch dass die mRNA an das Ribosom, die fremde mRNA von außen an das Ribosom herangeführt wird, entsteht letztendlich ein Protein, was wirken soll als Antigen. Und das wäre dann tatsächlich eine Impfung, wenn ich dieses Spike-Protein direkt gegeben hätte. So gebe ich aber ein Prodrug. Und das ist, glaube ich, für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch regulatorisch. Da kannst du gleich noch viel mehr dazu sagen, Helmut, weil du da noch viel firmer bist als ich. Ein Prodrug ist also eine Substanz, die dem Körper zugeführt wird, die selber keine Wirkung zeigt, also pharmakologisch, sondern erst umgebaut wird im Körper und dann eine Wirkung zeigt. Wir kennen das von vielen, vielen Substanzen, die wir verabreichen, in der Krebstherapie zum Beispiel, ne, wo wir einen First-Pass-Effekt in der Leber benötigen, dann habe ich erst die wirksame Substanz. Wenn ich so etwas mache, muss ich nachweisen, wie viel von dieser Substanz wird metabolisiert, also wenn ich erstmal beim First-Pass-Effekt der Leber bleibe, und wie hoch ist die Konzentration des Active Pharmaceutical Ingredient. Und das API ist nicht die mRNA. Das API ist das Spike-Protein. Da möchte ich jetzt erstmal beenden.
Stefan, es ist völlig klar, in meinem Buch hier habe ich Konzessionen gemacht an die Leser. Ich habe irgendwo am Anfang erwähnt, dass es sich nicht um eine übliche Impfung handelt. Aber ich wollte das nicht immer wieder sagen und wollte auch nicht Impfung immer nur in Anführungszeichen setzen. Das irritiert die Leute. Und ich habe auch aufgehört oder aufgegeben, von mod-RNA zu sprechen, obwohl der eigentlich richtige Terminus technicus wäre. Ich habe einmal erklärt, was ich damit meine, dass ich, wenn ich mRNA hier sage, dass ich mod-RNA nenne. Aber ich wollte das nicht den Leuten ständig um die Ohren hauen, weil sie ja eigentlich was ganz anderes interessiert hat.
Es läuft ja auch alles unter Impfung, auch wenn es eben fachlich falsch ist, aber die Menschen sind geimpft worden und sie haben diese Rettungsaktion, die sich dann zum Trauma entwickelt hat, haben sie ja unter dem Namen Impfung erlitten sozusagen. Aber noch einmal, umso wichtiger ist ja zu zeigen, es war gar keine richtige Impfung, sondern es war geplant, wie vieles andere auch, eine ganz andere Aktion, die unter diesem Label verkauft worden ist und dann natürlich von allen akzeptiert worden ist, weil geimpft werden wir ja alle, seitdem wir auf dieser Welt sind, so ungefähr.
Aus regulatorischer Sicht, da muss ich eben sagen, deshalb ist es mir so wichtig, Helmut, dass wir da immer, da bin ich wirklich, der weiß ich, ja, also da bleibe ich dran fest. Aus regulatorischer Sicht ist das nämlich ein ganz besonderer Punkt. Wir wissen beide, dass die regulatorischen Vorgaben für klassische Impfungen aus toxikologischer und pharmakologischer Sicht eigentlich verschwindend gering sind. Ne, man sagt, okay, das ist ja ein Erreger, den du ja sowieso im Körper hast. Und jetzt schauen wir uns maximal so ein bisschen die Immunologie an und zack, wird das Ding zugelassen. Und darauf genau haben sie sich auch berufen, nicht nur weil Impfung in der Sprache damals, heute nicht mehr, einen sehr positiven Charakter hatte. Wenn ich das Ding 2021 In der Öffentlichkeit. Ich habe es ja gemacht, aber wenn die entscheidenden Menschen in der Öffentlichkeit sofort Gentherapie zugesagt hätten, oh, das wäre schwierig geworden, die Leute durchzuimpfen. Nein, sie wären durchgentherapiert worden. Das wäre etwas schwieriger geworden. Und wenn wir Gentherapie sagen, dann haben wir andere regulatorische Vorgaben. Dann haben wir zum Beispiel, nur mal als ein Beispiel, weil das ein Riesenthema ist, ich kriege dafür jeden Tag mindestens 3, 4 Mails. Wir hätten dann nämlich zum Beispiel die Shedding-Angelegenheiten messen müssen. Egal, ob es dies gibt oder nicht, ist mir egal, wir hätten es messen müssen. Wie viel der Substanz und wie viel der mRNA, aber auch der hergestellten Substanz, wird von einem Menschen auf den anderen übertragen? Das haben wir bei Impfungen nicht. Das Wort gibt es gar nicht. Das Wort Shedding gibt es in der Gentherapie-Richtlinie. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir, weil da ganz am Anfang schon der Fehler gemacht wurde, aus meiner Sicht, dass eben ein anderes Wort benutzt wurde und deshalb die regulatorischen Vorgaben ganz andere sind.
Ja,
Du, das
das
war Betrug.
war, Entschuldigung, der Begriff Gentherapie ist auch so ein Begriff, der ja sehr heftig diskutiert und verworfen wird. Ich habe auch dazu ganz kurz Stellung genommen, weil in den WHO-Richtlinien wird es kurz erwähnt. Ich denke, es ist eigentlich ein Streit um des Kaisers Bart. Wir führen hier eine genetische Information in unsere Zellen ein, die dann entgegen dem normalen Vorgang körperfremde Proteine herstellt. Für mich ist es kein Problem, da von Gentherapie zu sprechen, aber viele Leute hüten sich davor, weil sie angegriffen werden können, weil die Definitionen eben anders sind. Und von daher vermeide ich auch, das nun ständig zu erwähnen, aber ich habe geschrieben, dass man für Gentherapie-Moleküle sehr viel strengere Richtlinien hat. Und auch die Richtlinien der WHO, die allgemeine Impfungen beschreiben, sind sehr eindeutig und man hätte diesen Richtlinien wirklich folgen müssen. Und das haben Pfizer und BioNTech nicht getan. Sie haben zwar geschrieben, wir haben uns an die WHO-Richtlinie gehalten, aber sie haben dann nichts gemacht, was dort vorgeschrieben ist.
Gentherapie, vielleicht das noch zum Einwenden, Helmut, ist sicherlich auch in dem Punkt ein Wort, über das wir streiten können. Inhaltlich, aber nicht regulatorisch. Regulatorisch gibt es nur diesen Begriff. Ich habe den nicht gemacht. Man könnte auch Genmodifikation sagen oder Zuführung von Genen oder was auch immer. Aber der regulatorische Begriff im ICH ist Gene Therapy. Und da gibt es nichts anderes. Deshalb habe ich mich so auf diesen Begriff festgelegt. Ich gebe dir aber recht, dass das in der Öffentlichkeit immer wieder zu Problemen führt, weil es ja gar keine Therapie ist, in dem Sinne. Da stimme ich dir zu.
Wir mal von diesem Betrug absehen, das ist ja offensichtlich ein Betrug, der da gemacht worden ist, sonst hätten wir es nicht getan. Was sind denn die konkreten Folgen dieser Gentherapie für die Menschen, die heute unterschiedlichsten Symptome haben? Aber was ist der Mechanismus, dass uns diese Zufuhr von diesen Substanzen so überhaupt nicht bekommen ist?
Ein wesentlicher Mechanismus ist sicher, dass dieses Spike-Protein, was ja auch auf der Oberfläche des Virus sitzt, aber dort nicht modifiziert ist, dass dieses modifizierte Antigen erstens sehr lange überlebt im Körper und zweitens, dass es nicht vom Immunsystem abgefangen wird, jedenfalls nicht im nötigen Maße, und dass dieses zirkulierende Spike-Protein dann im Körper überall, wo es hinkommt, Entzündungen auslöst und unter Umständen Organversagen. Und da die Messenger-RNS, ich sage jetzt Messenger-RNS, die mod-RNS, eingepackt ist in diese Nanopartikel, gelangt auch die mod-RNS überall hin in den Körper. Und dort wird dann überall dieses Spike-Protein produziert und kann dann dort seine schädlichen Auswirkungen ausüben, insbesondere eben Entzündungen. Und Entzündungen können an den verschiedenen Organen sehr verschiedene Dinge auslösen.
Ich möchte eine Frage, Jörg, erstmal modifizierter beantworten und erstmal sagen, was macht es denn nicht? Ja, ich meine, Entschuldigung, und ich erscheine vielleicht heute im Interview als ein Fan der WHO. Nein, ich bin vielleicht ein Fan der USA und seit vorgestern auch Argentinien, die aus diesem Verein ausgetreten sind. Aber ich zitiere mal wieder die WHO. Eine Impfung soll Folgendes machen. Es soll vor der Infektion schützen, damit sie also gar nicht auftritt und damit Infektionsketten unterbrechen. Das hat es beides nicht gemacht. Wir kennen Abermillionen von Menschen, die sich haben diese Spritze zwei, drei, viermal geben lassen und sind trotzdem an Corona oder an irgendwelchen Atemwegserkrankungen erkrankt. Heißt auch das, was wir in diesen gekauften Medien, ich muss es ganz brutal sagen, in diesen gekauften Medien, wo ich früher selber gerne publiziert hätte, ob das nur Nature ist und wie sie alle heißen, es sind ja gekaufte Medien mittlerweile, was wir dort finden, dass dieser Abermillionen durchgeführter medizinischer Eingriff, ihr merkt, ich kriege das Wort Impfung immer noch nicht über die Lippen, dass dieser Eingriff tatsächlich viele Millionen Menschen gerettet hätte, ist falsch. Punkt. Es ist einfach eine Lüge, die immer wieder sich verselbstständigt. Das heißt, ich möchte mich erstmal darauf festlegen und sagen, was hat denn dieses Zeug nicht gemacht? Es hat auf gar keinen Fall das Immunsystem in die richtige Richtung bewegt. Es hat auf gar keinen Fall dazu geführt, dass in irgendeiner Weise diese Infektion geringer oder schwächer ausgefallen wäre.
Also noch einmal, es war und bleibt ein Betrug. Und zwar an vielen Stellen viele Aussagen, die einfach gelogen waren, von Anfang an gelogen waren. Auch die Information, es bleibt hier, ne? Es wird hier injiziert und es bleibt da. Es verteilt sich nie über den Körper. Heute wissen wir, wie Helmut gesagt hat, es ist in allen Organen wiedergefunden worden und bekommt allen Organen nicht, sodass wir also Organstörungen im gesamten Körper erwarten können, aber nicht wissen, wo es dann letztlich so massiv ist, dass dieses Organ dann dekompensiert und den Menschen krank macht.
Wir
Es
haben im
gibt.
Grunde drei Grundwirkungen. Darüber, Helmut, da kannst du dann vielleicht auch noch was dazu sagen. Aber mir ist das erst viel später aufgefallen. Wir haben drei Grundwirkungen und das macht die Klassifikation auch für den Toxikologen nicht einfacher, weil es drei Makrosysteme unseres Körpers sind, die angegriffen werden. Wir haben nicht eine klassische Hepatotoxizität. Wir haben keine klassische Kardiotoxizität. Die haben wir auch, aber nicht nur. Sondern wir haben den Angriff auf drei Makrosysteme. Das Immunsystem, da hast du schon was zu gesagt. Das Nervensystem, wir wissen, die Spike-Proteine sind neurotoxisch. Und die Psyche. Und wenn ihr das jetzt mal andersrum lest, dann ist das Psychoneuroimmunologie ganz witzigerweise ein Thema, mit dem ich mich seit 30 Jahren beschäftige, was niemand hören wollte. Also es war immer irgendwie in der Pharmaindustrie, ach nee, komm, nee, Psychoneuroimmunologie, das war so esoterisch, weißt du so, ne? Irgendwo, das können wir nicht fassen. Und ich denke manchmal, dass die Schöpfer oder die Verbrecher, die diese Spritze erfunden und gefunden haben, vielleicht doch zugehört haben, auch mir, das wäre schade, wenn ich über Psychoneuroimmunologie gesprochen habe. Denn wir sehen genau in diesen drei Makrosystemen die größten Schäden.
Okay. Ja, also ich bin, habe schon mehrfach gesagt, der Geist kann nicht krank werden, sondern die Gehirnzellen werden krank. Und das ist ja genau das Sinn. Ja, die Gehirnzellen arbeiten dem Geist zu. Und wenn die Gehirnzellen krank werden, dann spucken die irgendwelche Dinge aus und dann kann der Geist auch nicht mehr. Das haben wir mit psychischen Veränderungen aufgrund Störungen in unserer Neurologie. Und die ist offensichtlich ja auch ganz massiv. Helmut.
Ja, dann kann ich nur zustimmen. Ich bin also weder Neurologe noch Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass hier vieles im Gehirn dann schiefläuft und die Funktionen, die vom Gehirn beeinflusst werden, werden dann eben auch negativ beeinflusst.
So, jetzt haben wir den Salat auf Hochdeutsch. Was können wir denn tun, um aus der Misere wieder rauszukommen? Ich weiß ja nicht, wie viele Millionen, gibt ja keine konkreten Zahlen, aber wie viele Millionen jetzt betroffen sind von etwas, was sie nie in ihrem Leben geglaubt haben, bekommen zu können.
Ja, es gehört jetzt wirklich Aufarbeitung betrieben, und zwar nicht in dem Sinne, wie die sogenannte Enquete-Kommission das vorhat, sondern wir müssen auch durch diese Art Gespräche Menschen aufrütteln und ihnen versuchen zu erklären, was abläuft und vor allen Dingen, was noch kommt. Denn Covid-19 war ja nur die Einstiegsdroge, sagen wir mal, um die Menschen abhängig zu machen. Und was jetzt alles in der Pipeline steckt an neuen sogenannten mRNAs, Das lässt sich in etwa absehen. Es sind sicherlich mehr als 20 oder 30 verschiedene Krankheiten, die man den Menschen, bei denen man den Menschen helfen will, diese Krankheiten nicht zu bekommen. Und das ist ein wirklicher Wahnsinn, was da betrieben wird. Das reicht von Alzheimer über Asthma und Krebs und Karies, Diabetes. Das ist eine lange Liste, die man bearbeiten will. Und wenn wir dazu kommen und wenn dann noch die WHO uns in den einzelnen Staaten vorschreibt, welche Impfungen da vorzunehmen sind, weil sie eine Pandemie erklären, dann wird es sehr, sehr zukunftsorientiert im Sinne von Aldous Huxley und Orwell.
Okay, Helmut, dann bleiben wir erstmal bei diesem Thema, wie es oder was die Perspektiven sich aus dieser Historie, die wir schon haben, für die Zukunft ergeben. Da bist du ja auf unterwegs, Stefan.
Ja, die Aussichten sind nicht besonders rosig, aber ich bin ja immer ein Optimist. Zunächst einmal ist es eine Entwicklung, die ja schon umgesetzt wird, und zwar durch die Hintertür. Das ist die Nutzung einer Self-Replicating RNA, also einer RNA, die in der Lage ist, sich im Organismus selber zu vervielfältigen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Ganze ein Prodrug ist, also eine Vorstufe eines Arzneimittels. Das Arzneimittel selbst, also in dem Fall die Impfung in Anführungsstrichen, die ist ja ein Arzneimittel, das entsteht erst im Körper selbst. Jetzt haben wir in der Toxikologie, in der Pharmakologie ein ehernes Gesetz. Und das ist wirklich unumstößlich. Es stimmt, eigentlich war es unumstößlich bis 2021. Aber es sollte auch weiterhin unumstößlich sein. Dieses ehernes Gesetz heißt, das hat also schon Theophrastus Bombastus zu Hohenheim mal gesagt, kurz vorm Paracelsus. Der junge Mann wusste schon, dass sein Name zu schwierig ist, da hat er sich einen Nickname gegeben. 1540 in Einsiedeln sagte der Mann doch glatt, Einsiedeln übrigens hier in der Schweiz, sagte er doch diesen Satz, all Ding ist Gift, die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Und da steckt das Wort Dosis drin, richtig. So, und das ist für uns ein ganz extrem wichtiger Punkt, sollte eigentlich für jeden Menschen ein wichtiger Punkt sein. Wir müssen die Dosis kennen, um überhaupt Aussagen treffen zu können, wie giftig ist das, ob es überhaupt giftig ist, ne, so wie Paracelsus gesagt hat. Wenn ich die Dosis kenne, dann kann ich es einschätzen, wie giftig die Substanz ist. Und dann kann ich auch einschätzen, wie viel kann ich dem Menschen zumuten und wie viel nicht. Wir kennen die Dosis aber nicht. Nochmal an alle Zuschauer. Wir kennen die Dosis nicht. Die Dosis des Spike-Proteins ist unbekannt. Ich habe es übrigens schriftlich von der Swissmedic. Wir haben da einen geimpften Menschen hinschreiben lassen, schon vor vielen Jahren, der dann gesagt hat, ja, ich möchte gerne mal wissen, wie viel Milligramm oder Mikrogramm Spike-Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist denn jetzt in mir? Und dann ging das hin und her, ja, das war so ein bisschen bernisch, hin und her ging es. Und zum Schluss schrieben sie dann bei der Swissmedic, das wissen wir nicht. Sie wissen es nicht. Sie kennen die Dosis nicht. Und jetzt kommt, ich komme jetzt zurück zur sRNA. Man kennt die Dosis der RNA. Ja, so ein paar Pikogramm RNA, die wird in diese Nanosomen verpackt und das wird gespritzt. Das ist aber nur die Vorstufe. Nochmal, es ist nicht das Active Pharmaceutical Ingredient. Es ist nicht die aktive Substanz. Und diese aktive Substanz kennen wir nicht. Und jetzt kommt ein zweiter Aspekt dazu. Wenn ich schon jetzt nicht weiß, wie viel mRNA abgelesen wird, wie viel von dem Spike-Protein entsteht, das sagen die Zulassungsbehörde, sagen uns das ganz offen, ja, die lügen uns nicht mal mehr ab. Dann baut man jetzt davor einen weiteren Mechanismus, dass sich die RNA selber auch noch vervielfältigt. Wäre also jetzt meine nächste Frage, wie viel RNA ist in meinem Körper? Und ich halte eine Wette, welche Antwort ich kriege. Das wissen wir nicht. Also es ist eine zweite Blackbox. Und die ist natürlich hochgefährlich, weil wir wissen, dass wenn unser Organismus, was passieren kann über eine Dysregulation, zu viel RNA produziert, dann tut er die in den Abfallhaufen. Das ist so wie bei uns zu Hause. Ja, wenn wir zu viel von etwas haben, gibt es im Müll. Und der Müll nennt sich Exosom bei der Zelle. Bei uns ist es Abfallkorb. Was machen wir mit dem Abfallkorb? Richtig, wir gehen damit raus und tun es in die Mülltonne. Das macht der Körper genauso. Das Exosom wird also aus der Zelle ausgeschleust und kommt erstmal in den Zwischenzellraum. Dort hält sich das auf und wartet darauf, dass die Müllabfuhr kommt und das wegfährt. Das ist wie bei uns zu Hause, ist kein Unterschied. Und die Müllabfuhr kommt und fährt das weg. Und zwar durch Lymphe, durch Zwischenzellflüssigkeiten, interstitielle Flüssigkeiten, so nennen wir das, wird das nach außen transportiert. Richtig. Weg. Auf die Müllkippe. Hier. Haut ist Müllkippe. Schleimhäute sind Müllkippe. Atmung ist Müllkippe. Darüber entfernen wir Substanzen aus unserem Körper. Und zwar eine ganze Menge. Jetzt wird's spannend. Die Frage, dies muss geklärt werden. Ich weiß es nicht. Die Frage muss geklärt werden, wie viel dann von dieser überschüssigen mRNA kann tatsächlich auf einen anderen Menschen übergehen. Und dagegen, liebe Zuhörer, ist es Shedding des Spike-Proteins im Kindergarten. Denn das Spike-Protein vermehrt sich nicht von alleine und produziert auch nicht weiter Spike-Proteine, sondern es ist die Butter im Kühlschrank, die wird von nicht mehr, die wird im Zweifelsfall weniger. Die mRNA ist sozusagen das produzierende Element. Dann vielleicht noch so als kleiner Nebensatz, ich war etwas erstaunt, man benutzt ein VEEV-Virus. Das ist ein venezolanischer Equine Encephalitis Virus, VEEV. Und das habe ich mit Michael rausgefunden, mit Michael Nils rausgefunden. Das ist eine Biowaffe. VEEV ist in den USA eine gelistete Biowaffe. Also mehr brauchen wir dazu nicht mehr zu sagen. Also in diesem VEEV, für die Fachleute unter uns, da ist die Replikase vorgeschaltet. Also diese RNA-Replikase, also ein Enzym, welches sozusagen aus der RNA, die da drin ist, im Organismus, im Zytoplasma des Organismus, noch mehr RNA macht. Halte ich für, nee, andersrum. Ich halte gar nichts. Robert Malone, den ich sehr schätze, der hat das sehr früh in Japan erkannt und die japanischen, man spricht ihm den Ausdruck zu, der ist aber falsch. Ein japanischer Wissenschaftler hat ihm gesagt, in Japan, das sei die dritte Atombombe.
Ja, der Vergleich ist vielleicht nicht ganz falsch. Puh. Aber das heißt doch dann, dass wir rückblickend sagen müssen, belogen und betrogen und nach vorne blickend, nie wieder so ein Zeug uns andrehen lassen. Wie kriegen wir das in die Bevölkerung rein, dieses Aufwachen, was da mit uns gemacht worden ist und was man offensichtlich mit uns noch vorhat? Und damit auch noch Geld verdient. Helmut, hast du eine Idee? Was können wir tun? Außer, dass du das Buch geschrieben hast. Das ist ja schon toll, wenn du dich hinstellst und ein Buch schreibst und sagst, hier Leute, ihr könnt es nachlesen. Ja.
Ja, das Buch, wenn ich ein paar tausend Bücher verkaufe, dann erreiche ich damit 0,0% der Bevölkerung. Die Sendungen wie jetzt deine hier, die erreicht sehr viel mehr Menschen. Aber wahrscheinlich müssen die Nebenwirkungen und die Opfer der Nebenwirkungen auch aktiver werden und sagen, was ihnen passiert ist. Denn nur so wird das allgemeine Volk verstehen, dass es sich nicht nur um ein paar Einzelfälle handelt, sondern dass hier Millionen Menschen betroffen sind, auf dem ganzen Globus, und in Deutschland sind es wahrscheinlich ein paar hunderttausend. Und Sterbefälle, die könnten in Deutschland im Bereich von 60.000 Personen liegen. Das habe ich einfach mal so hochgerechnet aus der Anzahl gemeldeter Fälle, Todesfälle beim Paul-Ehrlich-Institut. Und üblicherweise multiplizieren die Amerikaner diese Zahl dann mit 30. Das entspricht dem Unsicherheitsfaktor, weil die gemeldeten Fälle ja nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was wirklich passiert ist. Also etwas über 2000 Sterbefälle gemeldet und daraus ergeben sich 60.000 Todesfälle. Wir kennen alle Leute, die nach dem Ausbruch dieser Krankheit sehr krank geworden sind oder gestorben sind. Natürlich sind das nicht alles Fälle von der Impfung, aber ein Großteil mit großer Sicherheit. Und darauf müssen wir mehr aufmerksam machen. Und ich werde heute Nachmittag vor dieser Enquete-Kommission mein Statement auch abgeben. Ich werde sehr wahrscheinlich niemanden dort aufwecken, aber ich will es wenigstens gesagt haben und schriftlich dargelegt haben, dass hier eine riesengroße Gefahr besteht, wenn wir mit diesen sogenannten Impfungen weitermachen. Und ja, vielleicht muss die Menschheit auch durch Schaden erneut klug werden. Und es könnte, wie Stefan sagt, sich tatsächlich um den Dritten Weltkrieg handeln, der hier ausgebrochen ist vor 6 Jahren. Ich habe von Anfang an gesagt, das sieht mir alles so aus, als wollte man hier einen Krieg führen. Und die Maßnahmen, die man getroffen hat, waren ja sehr ähnlich. Unwahrscheinliche Propaganda, Zwang bei den Leuten, Einsperren, die paar, die dagegen gesprochen haben, wurden stark unter Druck gesetzt. Die nach dem Prinzip des Management bei Champignon, wer den Kopf rausstreckt, wird abgeschlagen. Stefan könnte da sicher viel dazu erzählen. Ich habe lediglich hier in Frankreich nicht mehr woanders hingehen können, außer in den Supermarkt und in die in die Apotheke. Also mein Schaden oder mein Leiden war relativ gering, weil ich nicht geimpft war. Aber wir müssen versuchen, eine Art Graswurzelbewegung anzufachen. Ich meine, es gibt ja viele Bücher, die geschrieben worden sind, selbst wenn es nicht alles, die wenigsten haben sich um die Toxizität und um die präklinische Entwicklung gekümmert. Es ging sehr viel mehr um Klinik. Aber es gibt sehr viele Bücher und sehr viel wichtige, fast heroische Leute, die da Stimmung gemacht haben und die alle abgekanzelt wurden. Wenn das jetzt so weitergeht, werden noch mehr Menschen hoffentlich aufwachen und sehen, dass wir alle recht gehabt haben. Und die einzige Möglichkeit, diese Impfmafia zu beruhigen und zum Schweigen zu bringen, ist, dass man sich nicht impfen lässt. Dann ist da kein Geschäft mehr.
Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich musste gerade innerlich sehr, sehr schmunzeln. Helmut, du hast da eine Zahl genannt und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Interview vielleicht gar nicht kennst. Ich habe 2020, Ende 2020, ein Interview gegeben mit Eva Schmidt. Das ist immer noch übrigens auch im Sender. Das heißt, glaube ich, es muss ein langsam wirkendes Gift sein, heißt dieses Interview. Und dort spreche ich tatsächlich 2020, das war noch bevor dieses Zeug dann wirklich auf den Markt kam, aber es war ja absehbar, dass es kam, spreche ich von einer geschätzten Größenordnung. Ich habe mich damals auf die Zahlen von diesem Bill Gates da bezogen. Der hatte nämlich auch schon was erzählt zu dem Thema. Ich habe dann gesagt, wortwörtlich, es werden in Deutschland 60.000 bis 80.000 Menschen daran sterben. Das sind Orte wie Bamberg oder Konstanz, damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel das ist. Es ist jetzt spannend, dass du jetzt posthum sozusagen in etwa auf die gleiche Größenordnung kommst. Ja, und es werden immer mehr. Was können wir tun, Jörg? Das ist eine gute Frage. Eigentlich ganz einfach. Das, was wir hier gerade machen. Uns nicht damit aufhören. Uns nicht einschüchtern lassen. Nicht in irgendeiner Weise uns das Maul verbieten lassen. Das haben sie immer versucht. Jedes Regime hat versucht, kluge Köpfe aus dem Verkehr zu ziehen. Helle Köpfe bei dir aus dem Verkehr zu ziehen und sie zum Schweigen zu bringen. Und mein großes Vorbild, Dietrich Bonhoeffer, hat sich nie das Maul verbieten lassen. Ja, ganz im Gegenteil. Aber er hat auch einmal gesagt, und das ist etwas, was ich jetzt in die Diskussion gerne mal einbringen würde. Er hat mal gesagt, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, sich mit schlechten und bösen Menschen auseinanderzusetzen, ist relativ einfach. Ich kann argumentieren, ja, ich kann Gegenargumente aufbauen. Sich mit dummen Menschen auseinanderzusetzen, ist wahnsinnig schwierig. Und das ist tatsächlich eine Situation, auf die wir treffen. Wir treffen auf sehr viel Dummheit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, folge ich Bonhoeffer, da lasse ich dann am besten doch die Finger davon und beschäftige mich nur mit den Bösen und Schlechten, in der Hoffnung, die Dummen dadurch aufzuwecken.
Nein, Stefan, bin ich nicht bei dir. Das müssen wir anders machen. Und ich habe gute Hoffnung aufgrund meiner eigenen Anamnese. Was wir brauchen, ist ja das Aufwachen von den Menschen, die man narkotisiert hat. Ja, und diese Narkose läuft ja seit Jahrzehnten. Ich habe das mitbekommen als junger Student schon vor den Wahlen. ging es immer los, rot, grün, blau, schwarz, egal wer. Wenn du mich wählst, sorge ich für dich ein Leben lang. Du kannst Huren saufen, fressen, egal was du willst, aber du kriegst immer einen Doktor, der dir hilft. Und das haben die Leute geglaubt, weil aus der Propagandamaschine kommt ja jeden Tag nichts anderes raus. Und wenn du
Ja.
das jeden Tag hörst, dann glaubst du das. Das heißt also, wir müssen gegen eine übermächtige Propaganda, müssen wir angehen. Und
Ja, dass du mich richtig verstehst und auch, dass die Zuschauer uns richtig verstehen. Wenn ich von Dummheit spreche, dann meine ich, dass eine Drittel dieser Menschen, die heute noch davon überzeugt sind, dass das alles richtig ist, was sie gemacht haben. Entschuldigung, denen ist nicht mehr zu helfen. Es sind aber noch zwei Drittel da, über 70% der Bevölkerung, die zum Teil mitgemacht haben, und darauf treffe ich jetzt ganz häufig und zunehmend übrigens, die es bereuen, die sagen, was habe ich da bloß gemacht? Und da kommen wir jetzt in diese psychologische Situation ran. Ich habe vorhin
oh, Stefan, du hängst.
den Menschen versuche ich intensiv zu helfen, sind an der Situation, dass sie gemerkt haben, ich bin verführt worden oder ich bin erpresst worden oder ich habe mich erpressen lassen und machen sich jetzt selber Vorwürfe. Mein E-Mail-Fach ist voll von solchen Menschen, die mir das schreiben, und denen helfe ich unglaublich gern. Das ist auch mein Ziel. Aber es gibt eben auch Menschen, die heute noch, ja, Ärzte, die heute noch diese Impfung propagieren, und da muss ich ganz einfach sagen, es sind entweder Kriminelle oder sind dumm. An beiden kann ich nicht helfen.
Ja, wie gesagt, es sind Normopathen, die im System laufen und geleitet werden. Aber ich glaube, aus der taktischen Überlegung heraus, wie können wir die Menschen erreichen? Und ich habe ja gezeigt in den letzten 20 Jahren mit dem Thema Vitamin D. Das war ja auch ein Thema, was keiner interessierte und so weiter und so fort. Und ich habe es geschafft, nicht ich alleine, sondern viele andere, die geholfen haben, dass wir heute bei den älteren Menschen einen normalen Vitamin D-Spiegel haben, weil sie supplementieren. Ja, der Spiegel ist um 70% angestiegen, als die Leute gehört haben, sie können sich selber helfen. Das heißt also, das, was wir jetzt machen, wie schon gesagt, müssen wir weitermachen. Aber wo ist der Trigger? Wo finden wir die Leute, denen es nicht gut geht, denen aber eingeredet wird, du hast dieses oder hast jenes? In Wirklichkeit haben sie die Spikopathie. Wie können wir, was sind die Symptome oder woran kann man es festmachen? Hallo, du hast ein Problem und wir können dir da vielleicht doch helfen.
Das wird nicht einfach sein. Man kann zwar das Spike-Protein nachweisen, sowohl das modifizierte als auch das originäre vom Virus, um zu unterscheiden, ob es sich um die Virusinfektion, also ein Long-Covid, handelt oder um einen Impfschaden. Das lässt sich im Labor inzwischen unterscheiden, aber es ist nicht einfach, wenn die Person sowohl eine sogenannte Virusinfektion hinter sich hat, als auch die Impfung, dann könnten beide Arten auftreten, und vor Gericht wäre es dann schwierig zu sagen, welches der beiden Spike-Proteine der Auslöser war. Wir müssen auch unterscheiden, die Menschen, die jetzt leiden unter einem, zwar entweder Long-Covid oder einem Leiden durch die Impfung, denen können wir abrupt nicht sehr helfen. Diese Menschen sollten sich unbedingt eben sehr gesund ernähren und alles das, was dazugehört, Vitamine. Aber jetzt hier vorzuschlagen, hier ist eine Pille, die diese Symptome beseitigt, das gibt es wahrscheinlich nicht. Dafür ist das Syndrom auch viel zu komplex, denn jeder hat andere Symptome. Und wir müssen aber versuchen, dass die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind, sich nicht wieder impfen lassen und auch nicht gegen irgendwelche banalen Erkrankungen. Wobei ich sagen muss, wenn man gegen Krebs eine Impfung produzieren könnte, die vor allen Dingen auf den individuellen Krebs abgestimmt ist, dann wäre das sicher eine wunderbare Lösung. Aber da sind wir, glaube ich, noch eine ganze Weile entfernt davon. Ansätze gibt es. Ich habe gerade gehört, dass die beiden CEOs von BioNTech sich zurückziehen, um bessere Krebsmedikamente entwickeln zu können. Das mag durchaus richtig sein, und mit dem Geld, was sie verdient haben, könnten sie da auch tatsächlich auf Dauer Erfolg haben. Aber die Erfolge der Behandlung sind bisher mäßig, und wir müssen verhüten, dass sich noch sehr viele Menschen impfen lassen. Und deswegen Aufklärung ist, glaube ich, das Wesentliche.
Stefan, hast du noch ein bisschen mehr in deinem Koffer?
Ja, ich möchte auch mal direkt eingehen auf diese beiden Herrschaften von der Goldgrube in Mainz. Die haben von Pfizer sehr viel gelernt. Ich kann immer nur das Buch von Robert Kennedy empfehlen. Da gibt es eine Abhandlung über die Entstehung von HIV respektive AIDS. Da hat Pfizer letztendlich auch nichts anderes gemacht, als eine Krankheit zu erschaffen, die sie später wieder behandelt haben. Diese beiden Herrschaften haben einen Turbokrebs erschaffen. Das sind Kriminelle für mich, die beiden. Ich weiß auch, warum sie jetzt verschwinden, weil sie Angst haben vor Bestrafung.
Ja.
Um dann jetzt sozusagen um die Ecke zu kommen und sagen, jetzt haben wir auch noch die Lösung dafür. Die werden diese Lösung nie hinbekommen. Nie. Wir arbeiten seit 30, 40 Jahren an einer Impfung gegen Krebs, etwas intelligenter, und wir haben immer wieder die Fahnen streichen müssen, weil wir verantwortungsvoll mit den Patienten und verantwortungsvoll auch in der Toxikologie mit unseren Daten umgehen. Diese Herrschaften können das nicht und werden es auch nicht schaffen. Sie werden uns was verkaufen, das ist was anderes. So, was hat man noch im Köcher? Ich stimme Helmut damit überein, völlig überein. Ich habe das ja vorhin gesagt, dass die Bandbreite der Wirkungen, ich spreche jetzt bewusst nicht von Nebenwirkungen, weil wir haben ja keine Wirkung, ne? Das haben wir festgestellt. Die Leute werden ja trotzdem krank. Wir haben ja keine Impfwirkung. Also sind das jetzt die Wirkungen, die wir sehen. Also die Bandbreite dieser Wirkungen ist so groß, dass es tatsächlich nicht die Pille gibt, die man einwerfen könnte und sagen, und das macht dich jetzt gesund. Nein, es gibt nicht die Pille, die den Myokarditis, eine Thrombose, eine Polyneuropathie gleichzeitig bekämpfen kann. Nee, das würde ich mir patentieren lassen und dann hätte ich für den Rest des Lebens ausgesorgt. Gibt es nicht. Wird es auch nicht geben. Wenn ich aber, und das ist eine Arbeit in der Toxikologie, wenn ich aber das Gift oder die Wirkung des Giftes nicht bekämpfen kann, muss ich mir darüber verstärkt Gedanken machen, wie ich denn die Zufuhr dieses Giftes verringern kann. Ein klassischer Weg in der Arbeitsmedizin. Ne? So ist die Arbeitsmedizin groß geworden. Wie kann ich mich schützen? Ja, wie kann ich mich schützen, dass ich das Gift, mit dem ich umgehe in der Arbeit, dass ich das nicht aufnehme? Denn was ich nicht aufnehme, kann auch keinen Schaden einwirken. So, das ist eine klassische toxikologische Denke. Jetzt haben sich die Menschen spritzen lassen. Gut, jetzt kann ich erstmal sagen, erstmal dafür sorgen, dass sie sich nicht wieder spritzen lassen. Erstmal dafür sorgen, dass das nicht weitergeht. Machen wir ja gerade. Aber jetzt haben wir natürlich 70% der Bevölkerung, die produzieren das Gift selbst. Also bin ich auf die Idee gekommen, für mich, weil ich Helmut absolut zustimme, wir können gegen die Symptome nichts tun oder wenig tun. Partiell vielleicht, hier und da mal, aber wir können dagegen wenig machen. Zu schauen, wie können wir denn die Produktion des Giftes verringern? Das ist eigentlich, also sozusagen den Nachschub verringern, um eben sozusagen.
Das wäre die kausale Therapie ja sogar.
Das wäre eine kausale Therapie. Und da bin ich auf eine Publikation gestoßen, mehrere Publikationen gestoßen aus 23 und 24 von Manami Tanaka, seine japanische Forscherin, die sich mit einem Pilz beschäftigt hat, der heißt Trametis rubinophilia. Das ist eine Tramete, also das kennen wir alle, ne? So ein Schmetterlingstramete, die so ein Baumpilz, der auf Robinien wächst, deshalb rubinophilia. Also, ne, er ist rubiniophil, der liebt Robinien. Und dieser Pilz hat tatsächlich ganz offensichtlich sehr starke, sehr gute Eigenschaften bei der Krebsbehandlung. Der ist 700 Jahre alt. Ne? Ich spreche jetzt hier nicht über was Neues. Ich spreche über traditionelle chinesische Medizin. Und der ist 700 Jahre alt. Und sie hat ihn auch bei Krebs eingesetzt. Und ich glaube fast durch Zufall, auch bei gentherapierten Menschen. Und hat festgestellt, dass die Produktion der SARS-CoV-2-spezifischen Proteine, so nennt sie das in ihrer Publikation, Spike, deutlich runtergeht. Und das habe ich gefunden, habe mir gedacht, wow, das wäre doch mal ein Thema. Und dieser Huaya, so ist der Volksname, also Huaier, dieser Huaya-Pilz, ist tatsächlich in der Lage, nicht nur in der Publikation, sondern auch in unseren Daten jetzt mittlerweile, die Produktion am Ribosom deutlich zu hemmen. Es gibt da ganz viele Arbeiten drüber, die sich auch molekularbiologisch damit beschäftigen. Was passiert da eigentlich am Ribosom? Also da gibt es schon viel Literatur zu. Davon leben wir ja in der Wissenschaft, in der Literatur. Und dann ist es uns tatsächlich gelungen, diesen Pilz aus China relativ frei von Schwermetallen, muss ich sagen, zu erhalten. Ja, das muss man immer sehr darauf achten bei den Produktionen dort. Und sind jetzt in der Lage, Menschen damit zu versorgen. Wir sind einen Schritt noch weiter gegangen. weil mir die Bioverfügbarkeit zu gering war. Na, wenn ich so eine Kapsel schlucke, dann geht das durch Magen-Darm und erst im Dünndarm wird er resorbiert. Da geht viel verloren. Die Manami Tanaka hat sage und schreibe 30 Gramm pro Tag den Krebspatienten gegeben. Das musst du erstmal runterkriegen. Das wären 60 Kapseln, ne? Aber man kann es ja irgendwie dann einrühren und aufschneiden. Und ich habe aus einer früheren wissenschaftlichen Arbeit von mir gelernt, dass wir über die Mundschleimhaut deutlich mehr Substanzen aufnehmen, als das durch den Magen-Darm-Trakt passiert in der Regel. Und haben jetzt Schmelztabletten, also das ist purer Welt, das sind Schmelztabletten entwickelt, die man in den Mund aufnimmt, unter die Zunge legt, dort sich verbreiten lässt, bitte hinterher nicht essen und trinken, sondern einfach sich wirklich verbreiten lassen. Und dann wird dieser Huaya durch die Mundschleimhaut sehr gut aufgenommen. Bin da wirklich auch den Kollegen dankbar, die das umgesetzt haben. Ich habe ja kein Labor mehr. Das war Goethe Biotechnology, muss ich einfach sagen, weil die haben das wirklich top umgesetzt und haben auch eine Erfahrung mit dieser Lipolyophilisation, dass tatsächlich die Substanz, die relativ großmolekular ist, auch über die Mundschleimhaut aufnehmbar ist. Sehr spannender Ansatz. Und ich verrate nicht zu viel, dass wir gerade hier in der Schweiz eine mini, mini kleine Studie, das, was uns zur Möglichkeit finanziell zur Verfügung steht, weil wir ja nicht die Finanzierung eines Pfizers haben und auch nicht wollen und auch nicht bekämen, eine mini, mini kleine Studie machen, indem wir schauen, dass Menschen mit hoher Spike-Proteinlast das jetzt mal über Wochen einnehmen und wir danach die Spike-Proteinlast mal messen.
Okay.
Und da gibt es erste Patienten oder erste Kunden, nenne ich sie lieber, wo wir sehen, dass wir eine Reduktion bis zu 80% haben. Das heißt, nur 20% der Spike-Proteinlast bleibt übrig. Jetzt fragt mich bitte nicht, ob das anhält, wenn man absetzt. Ich weiß es nicht. Das müssen wir alles ausprobieren. Aber wir schaffen es ohne jegliche Nebenwirkungen und im Vergleich relativ günstig, hier die Last der Produktion wegzunehmen. Und das halte ich gerade aus toxikologischer Sicht für extrem wichtig. Den Leuten geht es auch dann gefühlt besser. Das kommt noch dazu. Die Neuropathien lassen nach. Die Schwierigkeiten, die Brain Fog, ne, so ein klassischer Punkt, sagen mir die Menschen, nein, das ist bei mir weg. Ich habe das nicht mehr. Klar, weil die Spike-Proteine tatsächlich als Gift die Ursache dafür sind. Wenn ich die Ursache rausnehmen kann, dann könnte ich gewinnen. Und wie gesagt, wir sind dran. Und hier in der Schweiz haben wir dadurch auch einen ziemlichen, wie soll ich mal sagen, wir haben einen Schwerpunkt hier jetzt in der Schweiz gesetzt, weil ich das in dem großen Kanton da im Norden, tut mir leid, mag ich das nicht mehr.
Stefan,
Stefan,
das klingt gut. Ja.
Entschuldigung. Stefan,
Ja.
ich finde das faszinierend, was du da sagst. Mich würde interessieren, was du von anderen Therapien hältst, wie zum Beispiel das, was Peter McCullough vorschlägt, eben Curcumin und andere biologische Produkte, die er vorschlägt als Tritherapie gegen diese Spike-Erkrankung. Ich denke, dass man, wenn zum Beispiel dieser chinesische Pilz funktioniert, könnte man das doch auch noch mit anderen Substanzen unterstützen, um noch größere Vorteile zu bekommen. Also Nattokinase war auch das zweite, Kurkumin und das dritte kommt mir jetzt nicht. Was hältst du davon, ja?
Also gibt es eine tolle Vorlage. Danke. Es ist nicht abgesprochen an die Zuschauer, ne? Wir haben Curcumin ebenfalls in Schmerztabletten packen können. Haben dort sogar eine Pharmakokinetik gemacht. Zwei Schmerztabletten Curcumin ersetzen eine Infusion. Also wir bekommen die gleiche Area under Curve. Das ist Wahnsinn. Weil nämlich Infusionen mit Curcumin mehr und mehr verboten werden, weil da Kolophonium drin ist, das ist ein Lösungsvermittler, sind wir diesen Schritt gegangen. Und ja, ich gebe dir natürlich recht, die Kombination mit Curcumin macht sicherlich Sinn. Bei der Nattokinase, ganz ehrlich, fehlt mir rein wissenschaftlich das Wirkprinzip. Nattokinase ist eine super Substanz. Hier steht bei mir auf dem Tisch hier. Ich habe sie hier, ich habe sie hier stehen. Und nehme sie auch ein, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich neige, wenn ich mich aufrege, zu Bluthochdruck. Und da kann man bei Nattokinase mit ein bisschen Blutverdünnung das Ganze mal wieder ein bisschen runterfahren. So gesehen ist das eine tolle Substanz, die in der Lage ist, zum Beispiel Trompen zu lösen. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber da bin ich aus dem Symptom. Da bin ich nicht bei der Ursache.
Ja.
Kurkumin bin ich bei dir. Das ist auch der Grund, weshalb wir eben auch diese Schmerztabletten für Kurkumin gemacht haben, mit Goethe zusammen.
Und Bromelain.
Das andere war, glaube ich, CDL. Und da
Bromelain.
Bromelain. Ja, einverstanden.
Ja.
Einverstanden.
Ja.
Ist, ich will mal so sagen, die komplementäre Medizin, das ist jetzt, worüber wir jetzt reden.
Ja.
Ich sag's meinen Kunden auch immer so, meinen Patienten, die komplementäre Medizin zeichnet sich dadurch aus, dass wir nicht an einer großen Schraube drehen, so wie das uns die Schulmedizin zum Beispiel bei der Chemotherapie vormacht. Du nimmst das ein, große Schraube, alles weg. Genau, du selber auch. Aber egal. Wir haben schon oft drüber gesprochen, Jörg. Sondern die komplementäre Medizin benutzt viele, viele kleine Schrauben, die langsam gedreht werden. Das heißt, eine Kombination aus verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, Bromelain, Kurkumin, ja, Natokinase, weiß ich noch nicht so genau, Huaya, ne? Also den Tramitis-Pilz, ist sicherlich ein wunderbarer Ansatz, kaum Nebenwirkung oder so gut wie keine. Wir haben bei dem Huaya zu Anfang mal ein bisschen Durchfälle bei empfindlichen Menschen, was dann aber nachlässt. Wir haben beim Kurkumin bei den Schmelztabletten eine ganz böse Nebenwirkung, liebe Leute, gelbe Zähne. Ja, Kurkumin ist nun mal ein Farbstoff, aber dann putzt man sich die Zähne und dann hat sich der Fall auch wieder. Ja, es ist auch der, ne? Man lässt die Schmelztablette ja im Mund und dadurch habe ich natürlich nachher einen gelben Rachen. Ja, so what, Leute. Also wenn es nur das ist. Das sind alles überschaubare Nebenwirkungen. Das heißt, die Lebensqualität bleibt erhalten. Ich tue auch was für meine Psyche. Ganz wichtiger Punkt, ne? Ich schade nicht mehr mir selbst, sondern finde einen Weg, ohne mir selbst zu schaden, diesen Schaden, den ich mir selber zugefügt habe, durch Nichtinformation oder Erpressung, wieder in den Griff zu bekommen. Ich finde es herrlich. Auch das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also die Kombination, ja, und eben aber auch eine längere Einnahme. Ne, also da sind wir jetzt immer im Bereich von 3 Monaten, wobei wir die kleine Studie, die wir jetzt machen, ich scheue mich zu sagen Studie, es ist eine Anwendung.
Anwendungsbeobachtung.
Genau, es ist eine
Anwendungsbeobachtung,
Anwendung. Studie ist viel zu groß dafür, aber
ja.
mehr Möglichkeiten haben wir nicht, es anzuwenden. Wir stellen das den Menschen natürlich kostenfrei zur Verfügung und die lassen sich dann die Spike-Proteine messen. Dass wir in dieser Studie, die führen wir innerhalb von 4 Wochen durch, weil wir gesehen haben, dass das eigentlich schon ausreicht. Aber ich spreche trotzdem immer von 3 Monaten, um sicher zu sein.
Ja, also das ist ja wirklich eine schöne Perspektive, weil ich habe viele, viele Kollegen getroffen, die alle am Finger gesogen haben und sagen, ich weiß nichts, ich suche, ich weiß nichts. Also das wäre natürlich toll. Auch die Sachen von McCulloch habe ich gelesen, der wirklich tolle Informationen hat, kann man sich nur empfehlen, sich da einzuklinken, was da immer rüberkommt. Auch sehr kritisch, was das Umfeld, das ganze Pharmaumfeld angeht. Der ist ja wohl auch betroffen von irgendwelchen Problemen, dass wir also da eine Perspektive haben. Aber ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, macht es wirklich Sinn, seine Spike-Proteine bestimmen zu lassen, egal was für Symptome man hat? Denn dann wäre doch zumindest da ein Zusammenhang da. Egal ob geimpft oder Covid-19-Infektion. Aber wenn ich Spike-Proteine nachweise, dann weiß ich, dass ich in die Richtung gehen sollte, weil meine Beschwerden unter Umständen von daher kommen. Ist das richtig?
Es kann sehr nützlich sein, wenn man nachweisen kann, dass man dieses modifizierte Spike-Protein im Blut hat oder im Gewebe, wenn man um vor Gericht dafür kämpft, dass man anerkannt wird als Impfopfer. Denn im Moment werden die meisten Leute ja abgewiesen. Und wenn man nachweisen könnte, dass es sich tatsächlich um das böse Spike-Protein handelt, denn das andere ist auch böse, aber nicht so böse, dann könnte man vor Gericht auch etwas erreichen. Also von daher macht es für mich Sinn, das Spike-Protein bestimmen zu lassen.
Ja, absolut. Schon auch, wenn ich sozusagen Maßnahmen dagegen ergreifen möchte, sollte ich vorher eine Diagnostik haben, ne? Also blind in den Raum schießen, macht wenig Sinn, denn wir haben natürlich auch noch andere Krankheiten. Ne? Wir haben EBV, wir haben andere Erkrankungen, die auch zur Müdigkeit führen. Also rate ich meinen Kunden immer, ja, bitte mach diese Spike-Protein-Messung. Und wenn es denn möglich ist, das ist auch ein Preisunterschied, bitte nicht nur die Antikörper, das ist ein indirekter Nachweis, das ist ja die Reaktion des Immunsystems, das kriege ich für 30 Franken. Sondern den direkten Nachweis des Spike-Proteins, zum Beispiel, ne, bei Imodia. Du bist ja, glaube ich, auch im Verein MWGFD mit bei. Das ist ja das alte Labor, wenn man so sagen darf, von Arne Burkhardt, was jetzt die Vanessa Schmidt-Krüger leitet. Und dort kann man die Spike-Proteine direkt nachweisen. Mir wichtig, du hast es jetzt schon zweimal angeschnitten, Helmut, mir wichtig, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit zu zeigen, dass das Spike-Protein aus der Impfung stammt. Ich habe da lange mit Arne zu gestritten. Arne hat auch immer gesagt, ja, wir müssen das gucken nach Sialisierungsstrukturen. Ich sage, ja, können wir lange suchen. Ich habe mich in meinem Leben schon viel mit so Mist beschäftigt. Das ist endlos. Es ist eigentlich viel einfacher. Die Lösung liegt immer in der Einfachheit. Wenn ich ich muss eine Kinetik machen. Ganz wichtig. Ich muss mehr als eine Messung machen. Eine Messung ist ein Bild. Und da weiß ich noch nicht, wie sich das bewegt. Ich muss eine Kinetik machen über, ich sag mal, 1, 2 Monate. Und messe aber nicht nur das Spike-Protein, sondern ich messe auch das Nukleokapsid. So, für die Zuschauer, was ist das Nukleokapsid? Das ist die Hülle des Virus. Das ist ja eingepackt. Das ist ja nicht, das Spike-Protein läuft da nicht irgendwo rum, sondern es ist eingepackt in eine Proteinhülle. Das ist die sogenannte Nukleokapsid. Das kann ich nachweisen. Das kann ich auch für verschiedene Viren nachweisen übrigens, weil das ist ziemlich spezifisch. Das kann auch Vanessa machen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn ich nur Spike-Protein im Organismus finde, aber kein Nukleokapsid, dann wird's lustig. Denn dann habe ich keine Virusinfektion, aber trotzdem Spike-Proteine. Jetzt kann man sagen, ja, die haben überlebt. Die Virusinfektion gibt es nicht mehr, aber die sind noch da. Einverstanden. Deshalb die Kinetik. Dann warte ich mal 2 Monate und messe wieder. Und dann messe ich wieder einen hohen Spike-Protein-Wert und wieder kein Nukleokapsid. Ja, Leute, das ist ein Beweis. So läuft Wissenschaft. Dann habe ich den Beweis, dass dass das Spike-Protein aus dieser Genspritze stammt und nicht aus einer Virusinfektion. Es ist relativ einfach, über das Ausschlusskriterium das zu machen.
Sehr gut, richtig.
Konkrete Frage, gibt es nur dieses eine Labor oder gibt es mehrere Labors, die das qualitativ gut erledigen können?
Wie soll ich sagen, ich arbeite nur mit Inmodia zusammen.
Okay.
Ich möchte jetzt nicht andere Labors, die das auch anbieten, diskreditieren. Das möchte ich nicht.
Okay, gut. Dann werden wir das aber unten drunter verlinken, weil es für viele ja wichtig ist. Wenn jemand eine
Ja.
andere Quelle hat, soll die nutzen. Aber das ist eine Quelle, mit der du arbeitest, wo du sagen kannst, was da rauskommt, ist verlässlich und damit kann man arbeiten.
Jawohl.
Ja.
Okay. Ja, das ist eine ganz wichtige Information. Noch einmal, es gibt viele, viele Leute, die irgendwas haben und damit nicht klarkommen, chronisch krank sind. Und dann ist die Frage, ist das im Zusammenhang mit Covid-19 oder dieser Pseudoimpfung oder habe ich irgendwas anderes? Denn die Therapie ist ja dann eine ganz andere. Und von da denke ich, macht es Sinn für die vielen, die unter irgendwas leiden und nicht wissen, wohin, dass sie die entsprechende Messung machen und dann sehen, ja, ich bin betroffen, ich habe das Problem und dann kann man sich ja entsprechend ausrichten. Das wäre schon mal ganz, ganz wichtig, damit den Leuten den Weg aufzuzeigen, in welche Richtung sie gehen müssen.
Jörg, das haben wir alle mal gelernt, ne? Also vor der Therapie steht die Diagnose. Entschuldigung, wenn ich das so einfach mal sage. Und diese Diagnose müssen wir halt machen. Natürlich gibt es zeitliche Koinzidenzen, ne? Ich arbeite ja mit Kliniken hier zusammen in der Schweiz und ich habe unglaublich viele Menschen, die dann sagen, ja, also bis 2020, 2021 ging es mir bestens. Sag ich, und wann fingen die Beschwerden an? Ja, so Mitte 21. Und dann muss man sich wirklich dann manchmal dazu hinbringen und sagen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert in deinem Leben? Also allein schon zeitliche Koinzidenzen, aber für das Individuum ist diese Diagnostik unerlässlich, ja.
Also danke, danke dafür, denn auch da bin ich sicher, 50, 60, 70, 80, 90% der Menschen wissen es nicht, dass wir solch eine Diagnostik heute haben. Wird ja auch alles bewusst im Unklaren gelassen, damit die Menschen eben nicht ins Wissen kommen. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich bei der Quintessenz unseres Gesprächs angekommen. Wir müssen die Menschen aufklären, dass wir belogen und betrogen worden sind, dass der Staat mit involviert war, sich mit die Taschen gefüllt hat oder unser Geld zum Fenster rausgeschmissen hat auf unsere Kosten und dass offensichtlich es nicht eine einmalige Aktion war, sondern dass wir damit rechnen müssen, dass weitere Aktionen folgen, die uns noch mehr in unsere Gesundheit beeinträchtigen. Etwas, was wir überhaupt nicht haben wollen. Von
Ja.
daher sage ich ganz herzlichen Dank euch beide. Ihr dürft beide noch mal ein Schlusswort sagen.
Wenn ich noch einen Zusatz zu einem Schlusswort geben
Ja.
darf, und zwar zurückkommend auf das Problem der Aufklärung. In einem zweiten Buch hat vor allen Dingen Professor Bhakti dargelegt, wie es zu diesen schweren Veränderungen kommen muss, wenn wir mit dieser sogenannten Mod-RNS in Zukunft behandelt werden. Er hat in seinem zweiten Buch eben gezeigt, dass es hier zu einem häufig nicht mehr zu lösenden Komplex oder einem Hybrid kommt zwischen der gebildeten Messenger-RNS und der DNS, die man zum Beispiel mit Escherichia coli produziert. In dem Verfahren vor der Zulassung hat man eine sehr saubere DNS benutzt, um die Messenger-RNS zu produzieren. Wenn man aber die Plasmide von Escherichia coli dazu nimmt, dann entstehen diese Hybride und die können gewaltige Nebenwirkungen auslösen in allen Bereichen. Und vor allen Dingen, das wird sich bei den neuen Impfungen in Anführungszeichen mit Messenger-RNS auch wieder nicht vermeiden lassen. Denn das Prinzip dieser Herstellung, die Technologie, die muss mit diesem modifizierten Nukleotid durchgeführt werden, sonst funktioniert es nicht. Denn dabei wird das Uridin durch Methylpseudouridin ersetzt und das braucht man, um diese Technologie anwenden zu können. Und davon kann man nicht loskommen für zukünftige Untersuchungen. Das muss man den Menschen sagen, dass hier eine gewaltige Zeitbombe existiert. Und das lässt sich nachlesen in dem kleinen Buch von Bhakti und mir.
Darf ich noch gerade so etwas sagen, Helmut? Es ist ja nicht nur jetzt die Warnung davor, sondern es ist ja auch das Prinzip gestunken und gelogen. Es gibt ja nicht diese Wirkung gegen den Krebs, gegen Alzheimer, gegen. Das heißt, man verkauft uns wirklich einen Dreck, der uns noch schadet und kassiert dafür Millionen ein. Es ist ein entsetzlicher Betrug, der dort an uns gemacht wird. Stefan.
Das Wort. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer versuche, positiv aus der Sache rauszukommen und den Menschen Hoffnung zu geben, wo auch Hoffnung ist. Ich habe gerade schon gesagt, dass wir eine pharmakologische Lösung anbieten können über Nahrungsergänzungsmittel, dass wir das auch galenisch bearbeitet haben. Vielleicht könnten wir den Lieferanten da auch gerne mit einblenden, Goethe Biotechnology. Dann wissen auch die Menschen, wo kann ich denn sowas beziehen? Ja, wo kann ich denn diese Schmelztabletten herbekommen? Das ist schon unique. Also das sind wirklich im Moment die einzigen, die sowas machen können. Also, wir haben einen pharmakologischen Weg eingeschlagen. Wir bleiben auf diesem Weg. Ich weiß, dass wir drei, auch wie wir hier sitzen, wissenschaftlich besser sind als unsere Gegner. Die mögen vielleicht mehr Geld haben. Aber wir haben den besseren Antrieb und wir haben die besseren Ideen. Und wir sind schlauer. Das ist so. Das möchte ich den Menschen gerne mitgeben. Ihr habt auf eurer Seite auch Wissenschaft und Wissenschaftler, die eine Menge können und die auch noch eine Menge im Köcher haben. Und als letzten Hinweis, das ist dann wirklich mein letztes Wort zum Schlusswort. Parallel dazu sage ich immer gern, auf der einen Seite gibt es pharmakologische Hilfen und auf der anderen Seite hilft euch der da oben, der Herrgott, etwas Gottvertrauen, etwas mehr Bibelkenntnis und ihr seid vor vielen Dingen ganz einfach tatsächlich geschützt. Danke, dass ich das sagen durfte.
Ja, Stefan, herzlichen Dank auch dafür. Ich möchte noch einen Aspekt dazu führen, einen positiven Aspekt. Wir haben noch Zugang zum Internet und wir können diese Waffe oder dieses Werkzeug nutzen zum Guten oder die andere Seite missbraucht es nur zum Schlechten. Und noch einmal, wir haben es gezeigt, mit Vitamin D haben wir es geschafft. Wir haben die Menschen erreicht. Wir haben einen großen Teil der Bevölkerung erreicht und das können wir auch mit diesen Dingen tun, die wir heute gemacht haben. Und wir werden gerne in einem halben Jahr oder wann auch immer uns wieder zusammenfinden und gucken, was wir bewegt haben. Für heute ganz herzlichen Dank an euch beide.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
War sehr interessant.
Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Das bedeutet, dass dieses Video Ihr Interesse an einer neuen Gesundheitskultur offensichtlich bestärkt hat und Sie dazu inspiriert, einen Blick auf Ihre eigene Gesundheit und Ihren eigenen Lebensstil zu werfen. Hierfür haben wir den Gesund-Leben-Fragebogen für Sie in der Videobeschreibung verlinkt. Dieser Fragebogen ist unser Juwel in der Wissensvermittlung. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, positive Veränderungen vorzunehmen. Ein Video zur besseren Verständnis haben wir Ihnen ebenfalls oben verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie einen Daumen hoch dalassen und unseren Kanal abonnieren und das Glockensymbol aktivieren, damit Sie all unsere zukünftigen Inhalte auch erreichen. Wir teilen regelmäßig wertvolle Einsichten und Tipps, die Ihnen helfen können, ein gesünderes und erfüllteres langes Leben zu führen. Folgen Sie uns auch auf Instagram, um mehr weitere inspirierende Inhalte und Gesundheitstipps für den alltäglichen Gebrauch teilen. Auch unsere Social-Media-Kanäle sind eine großartige Möglichkeit, mit unserer Gemeinschaft in Kontakt zu bleiben und sich von den Erfahrungen anderer inspirieren zu lassen. Auch diese haben wir in der Beschreibung verlinkt. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt Ihres Weges zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam die Reise zu einem gesünderen Leben und einer neuen Gesundheitskultur antreten. Bis zum nächsten Mal.